Ich würde sagen, solange es die Bibel gibt, braucht es Feminismus. Frau Oldenhage, das müssen Sie kurz erklären.
Also ich würde sagen, dass die Bibel doch schon zu einer der großen patriarchalen Traditionen gehören, immer noch wirklich mächtig, trotz allem in unserer Gesellschaft. Und es braucht den feministischen Blick darauf, bis heute.
Auf diese Entstehungsgeschichte.
Auf die Entstehungsgeschichte, aber auch auf die Wirkung biblischer Texte in unserer Zeit. Und wir sprechen ja vielleicht nicht nur über die Schweiz, sondern auch über andere Orte auf dieser Welt, wo die Bibel zum Teil auch desaströse Folgen hat für die Rolle der Frauen.
Sie hören Mitwisserin, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute ist Frau Tanja Oldenhage bei uns. Tanja Oldenhage ist Pfarrerin an der Johanneskirche in Zürich und Privatdozentin an der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Mein Name ist Aurel Jörg, ich hoste diesen Podcast. Sie sind feministische Theologin, das klingt wie ein Selbstwiderspruch.
Ja, das muss man wahrscheinlich immer wieder erklären, auch heute noch, wie das geht, feministische Theologin. Es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, das zu erklären. Ich denke bei dieser Frage immer daran, dass der Feminismus eigentlich von Anfang an, nicht überall, aber an vielen Orten wirklich verbunden war mit dem Christentum. In New York zum Beispiel im 19. Jahrhundert kam eine Bibel heraus, die nannte sich die Woman's Bible, die Frauenbibel, in den 1890er Jahren. Und die wurde veröffentlicht von einem Frauenkollektiv. Das waren damals alles Suffragetten. Die haben gekämpft fürs Frauenwahlrecht. Und die haben damals eben Ende des 19. Jahrhunderts schon gefunden, also wenn wir weiterkommen wollen mit unseren Themen, dann müssen wir uns die Bibel vorknöpfen. Und die haben das dann gemacht. Die haben sich die Bibel angeschaut, verschiedene Texte, in denen Frauen vorkommen oder Texte, die auch besonders problematisch, sexistisch daherkamen. Und dann haben die feministische Kommentare geschrieben.
Auf dem Bibeltext.
Genau. Zum Beispiel, Eva hat vom verbotenen Baum gegessen und sie haben dann geschrieben, ja, das ist so gewesen, denn Eva war wissensdurstig und ihr war es viel zu langweilig, mit Adam im Paradiesgarten Blümchen zu pflücken. Oder eine andere sehr berüchtigte Stelle, die das Weib schweige in der Gemeinde. Auch das haben sie kommentiert und haben dann geschrieben, ja, also offenbar haben die Frauen in der Gemeinde sehr viele unbequeme Fragen gestellt und die Männer waren überfordert. So auf diese Art und Weise haben die Frauen damals eben bereits schon im 19. Jahrhundert auf herzerfrischende Weise die Bibel auf den Kopf gestellt.
Was ist daraus entstanden, sagen wir, aus dieser neuen Lesart?
Das war wie so eine Pionierarbeit, die dann später aufgenommen wurde von den feministischen Theologinnen. Man spricht oft von der ersten oder der zweiten Welle des Feminismus und in den 70er, 80er Jahren, das war die Zeit, in der ich groß wurde und erwachsen geworden bin. Da wurde das dann wirklich von vielen Kolleginnen einfach weitergesponnen, diese Art der Relektüre, auch der Parodie, verknüpft auch mit historischer Forschung. Das war so die Zeit, in der die Klassiker der feministischen Theologie herausgekommen sind. Viele Kolleginnen haben publiziert und ja, das war die Zeit, in der ich sozusagen kirchlich sozialisiert worden bin. Und für mich wäre es jetzt im Nachhinein richtig komisch, wenn ich nicht feministische Theologin geworden wäre. Oder ich würde vielleicht sogar auch sagen, für mich ist es recht schwer zu verstehen, wie sich jemand im christlichen Kontext bewegen kann, ohne die feministische Theologie zumindest an der Seite zu haben. Denn sie ist, ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine der patriarchalen Traditionen und wir müssen die gegen den Strich lesen.
Feminismus ist heute in aller Munde ein breit rezipiertes Thema. Was tun Sie eigentlich als Theologin?
Ja, die Theologie, die hat es im Moment oder schon seit einer Weile ein bisschen schwer. Viele Leute wissen auch gar nicht, was das ist, die Theologie. Ich sage dann immer, ja, die Theologie ist eine der ältesten Wissenschaften überhaupt. Ich habe an der Uni Heidelberg angefangen zu studieren, Ende der 80er Jahre. Und die Fakultät dort geht wirklich zurück bis ins 14. Jahrhundert. Und das heißt, die Theologie hat alle Etappen der Geschichte der Geisteswissenschaften mitgemacht. Und kritische Anfragen der Aufklärung, die sind Teil gewesen vom Studium. Als junge Theologiestudentin habe ich gelernt, was das heißt, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, sondern entstanden ist über viele hunderte von Jahren in verschiedenen Kontexten, aus verschiedenen Gemeinschaften, dass die Texte eine teilweise wirklich komplexe Überlieferungsgeschichte haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal begriffen habe, dass es die Texte im Urzustand sozusagen überhaupt nicht gibt, sondern dass da eine Suche läuft nach den ältesten Manuskripten. Das ist so ein Teil typischer, aufgeklärter, historisch-kritischer Exegese. Die gehörte zum Theologiestudium, gehört es immer noch. Wobei ich auch betonen möchte, seit den 70er Jahren fließen andere Strömungen der Geisteswissenschaften in die Theologie mit ein. Sprachphilosophie, Rezeptionsästhetik, Poststrukturalismus, postkoloniale Anliegen und eben auch die feministische Theorie.
Das ist der wissenschaftliche Teil, den Sie beschrieben haben. Was tun Sie ganz konkret in Ihrem Alltag als Theologin?
Ich tue ganz verschiedene Dinge.
Also Sie sind Pfarrerin unter anderem?
Ich bin Pfarrerin. Ich möchte aber zu meinem Lebenslauf auch noch dazu sagen, dass ich lange in den USA war, dort feministisch ausgebildet wurde, vor gut 20 Jahren dann in die Schweiz gekommen bin und dort in einem Tagungshaus als Theologin gearbeitet habe und zuständig war für feministische Theologie. Das war im Evangelischen Tagungs- und Studienzentrum Boldern. Das ist ein Tagungshaus, das hatte eine ganz wichtige Ausstrahlung über die Grenzen der Schweiz hinaus. Ja, nach einer Weile dann habe ich so gefunden, sicher ist sicher und habe mich ausbilden lassen, auch als Pfarrerin und bin jetzt seit 15 Jahren ungefähr Pfarrerin der Reformierten Kirche Zürich, bin auch Privatdozentin in Basel, unterrichte regelmäßig zum Neuen Testament und seine Wirkungsgeschichte.
Diese Tätigkeiten, die Sie beschrieben haben und die Klammer der feministischen Theologie, würden Sie das eigentlich als Aktivismus bezeichnen?
Ich würde sagen, dass die feministische Theologie eine Art Aktivismus ist, wenn Aktivismus so verstanden wird, dass feministische Theologie hinarbeitet oder arbeitet, sich engagiert für eine Veränderung gesellschaftlicher Missstände, dann gehört das dazu. Und das hat ein bisschen eine schmerzhafte Geschichte, weil die feministischen Theologinnen in den 70er und 80er Jahren, die waren transparent, was ihr aktivistisches Engagement betrifft. Und aus dem Grund wurde ihnen dann auch oftmals gesagt, ja, ihr seid ja gar nicht wissenschaftlich unterwegs. Und das hat dazu geführt, dass wirklich hervorragende Kolleginnen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich kenne ich mich nicht so gut aus, aber in diesen beiden Ländern keine Lehrstühle bekommen haben. Das ist schlecht für die deutschsprachigen Länder. Das war gut für die USA, denn dorthin sind viele von diesen Kolleginnen dann ausgewandert. In der Schweiz, in Deutschland hat man ihnen gesagt, eure Arbeit ist nicht wertfrei, ist nicht objektiv. Das ist lange her und ich glaube, heute wären viele Kollegen und Kolleginnen mit mir einverstanden, dass es keine wertneutrale Art und Weise gibt, Theologie zu betreiben. Die feministische Theologie ist sich von Anfang an dessen bewusst gewesen, dass sie etwas will oder dass sie Veränderung will und dass es eine Illusion ist, zu denken, man könnte säuberlich trennen zwischen theologischer Forschung und gesellschaftlichen Vorannahmen, Anliegen.
Das bedeutet ja eben unter anderem, dass auch gängige Gottesbilder herausgefordert wurden. Wie haben Sie sich eigentlich als Kind Gott vorgestellt?
Ja, das ist eine schöne Frage und ich bin nicht so sicher, ob es jemals so war, dass ich mir Gott vorgestellt habe als alten Mann mit Bart über den Wolken. Ich weiß das nicht mehr. Ich kann mich erinnern so an die ersten Gedanken, die ich hatte. Ja, das kann es ja wohl nicht sein.
Das kann nicht sein, dass es ein
alter
Mann mit Bart ist.
Ja, ich glaube auch die Männlichkeit Gottes, das war für mich schon früh so ein Fragezeichen. War natürlich schon überall da oder in den Kinderbibeln. Man darf sich kein Bild machen für Gott, aber wenn dann Gott gezeichnet wurde für Kinder, dann war das so. Aber ich glaube, wir hatten schon damals recht viel kritisches Potenzial in Konfrontation mit solchen patriarchalen Bildern.
Und wie stellen Sie sich Gott heute vor?
Und jetzt stellen Sie mir diese Frage. Und ich möchte dieser Frage nicht ausweichen und trotzdem weiche ich ihr wahrscheinlich ein bisschen aus. Ich würde sagen, es gibt in der Theologie diese schöne Tradition der Via Negativa. Das bedeutet, ich nähere mich dem Göttlichen an, indem ich mir aufzähle, was Gott alles nicht ist. Und das kann ich schon beantworten. Ich bin im festen Glauben, dass Gott kein Herr ist. Obwohl Herr, dieses deutsche Wort, wahrscheinlich das geläufigste Wort immer noch ist, leider, für den Gottesnamen. Und ich würde dazu gern etwas erzählen, was auch die Schweizer reformierte Geschichte angeht.
Gerne, ja.
Es ist noch nicht so lang her, ja, inzwischen doch bald 20 Jahre, dass die Zürcher Bibel, diese altehrwürdige Bibel, neu übersetzt wurde. Und ich war damals sehr intensiv im Gespräch mit dem Team, mit dem Übersetzungsteam. Und die haben sich schon auch Gedanken gemacht, haben sich dann entschieden, den Gottesnamen, das sind diese vier Buchstaben in der hebräischen Bibel, das Tetragramm, das eigentlich nicht aussprechbar ist, diesen Gottesnamen zu übersetzen mit dem deutschen Wort Herr. Und Sie können sich vorstellen, wie unglücklich da auch feministische Pfarrerinnen, Kolleginnen waren. Warum macht ihr das? Und nicht nur das, sondern sie haben dann auch entschieden, das Wort Herr in Großbuchstaben zu setzen. So kommt es, wenn Sie unsere Zürcher Bibel aufschlagen, da kommt Ihnen auf fast jeder Seite dieses Wort entgegen, mit all seinem patriarchalen Ballast. Die Kollegen haben damals gesagt, ja, wir setzen das in Großbuchstaben, einfach um klarzumachen, Gott ist der Herr und nicht irgendwie einer von den Herren, sondern er ist Herr über alle Herren. Und ich verstehe das theologische Argument, aber ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet in meiner Kirche und es ist fast nicht möglich, ihnen das plausibel zu machen.
Und ihnen das dann auch wieder anders zu vermitteln.
Und anders zu vermitteln. Und zum großen Glück ist gerade ein Jahr zuvor, im Jahr 2006, die Bibel in gerechter Sprache herausgekommen. Die Bibel in gerechter Sprache ist auch ein Kollektivprojekt gewesen. Kolleginnen aus der Schweiz haben da auch mit übersetzt. Die haben sich anders entschieden. Die haben sich entschieden, in jedem Buch zu wechseln mit der Übersetzung des Gottesnamens. Und im Buch Genesis zum Beispiel übersetzen sie den Gottesnamen mit einem Fürwort, ich, du, er, sie. Dann gibt es Bücher, in denen ist von Adonai die Rede oder die Lebendige oder die Ewige oder der Ewige. Und so werden Gottesbilder aufgebrochen. Und ich will nicht sagen, dass es der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist auf jeden Fall eine bessere, klügere Entscheidung gewesen im 21. Jahrhundert.
Dies zu tun, so wie es gemacht wurde.
So wie die Bibel in gerechter Sprache das versucht hat, ja.
Wenn Sie es selbst gemacht hätten, hätten Sie es ähnlich gemacht.
Ich wäre wahrscheinlich überhaupt nicht auf diese kreative Idee gekommen. Oder ich hätte wahrscheinlich gedacht, okay, wir brauchen jetzt eine Alternative. Und vielleicht auch deswegen, weil das viele waren, die mit übersetzt haben, haben die sich auf diese Lösung geeinigt. Und dieses Projekt musste viel Kritik einstecken. Ich glaube, je mehr Zeit vergeht, desto stärker wird die Bibel in gerechter Sprache in diesem Versuch auch geschätzt werden. Ich bin sehr froh, dass ich als Pfarrerin beide Bibeln zur Verfügung habe.
Ja, Geschichte schreiben ja eben meist die Sieger und meistens waren es Männer, die gesiegt haben. Ist das eben auch ein Grund dafür, dass Frauen darin fast nicht vorkommen, in der Bibel, in der christlichen Geschichte?
Ich denke schon, dass das eine mögliche Erklärung ist und wir müssten es wahrscheinlich jetzt so durchspielen an den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte. Aber was die neutestamentlichen Texte angeht, kann man das eigentlich sehr schön und anschaulich sich vor Augen führen, dass das tatsächlich ein bisschen so war, dass in den biblischen Texten bereits selber und dann auch in der Überlieferungs- und Übersetzungsgeschichte die Frauen ein bisschen unter die Räder kamen.
Was kommt Ihnen da ein konkretes Beispiel in den Sinn?
Ich bin jetzt im Moment überhaupt nicht sicher, wie allgemein verbreitet das schon ist. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Es ist irgendwie so das spannendste Beispiel, was man erzählen kann zu diesem Thema. Es gibt im Neuen Testament Frauennamen, die waren lange ganz unbekannt. Lydia, Salome, Phoebe, Priska, Persis und so weiter. Und die standen da so am Rande der neutestamentlichen Texte und glücklicherweise in den 80er Jahren haben feministische Exegetinnen das hervorgeholt und in Erinnerung gebracht. Und eine von diesen Exegetinnen war die große katholisch-feministische Neutestamentlerin Elisabeth Schüssler-Fiorenza. Sie ist eine von denen, die dann ausgewandert ist und sehr, sehr erfolgreich wurde in den USA. Und sie hat sich das angeschaut und hat uns damals in den 80er Jahren dazu aufgerufen, dass wir die Bibeltexte mit einer gesunden Portion an Misstrauen lesen. Und dass die Bibeltexte keine Fenster sind, in die wir schauen und dann die Realität von Frauen und Männern in der ganz, ganz frühen christlichen Bewegung sehen. Sondern dass die Texte und vor allem auch die Überlieferungsgeschichte und die Übersetzung die Realität verzerrt haben. Und sie war so ein bisschen wie eine Detektivin, hat sie da versucht zu rekonstruieren, was denn eigentlich hinter diesen Texten steht.
Können Sie einen konkreten Fall erwähnen, den sie aufgedeckt hat als Detektivin?
Genau. Und dann gibt es zum Beispiel dieses wunderschöne Kapitel im berühmten Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Dort grüßt er alle möglichen Leute und dann kommt Phoebe vor, Phoebe. Und er erwähnt sie nur kurz und es heißt dann in den alten Bibelübersetzungen Phoebe, die im Dienst der Gemeinde in Kenchrea steht. Und ja gut, dann kann man sich überlegen, was war denn ihre Aufgabe? Musste sie kochen? Musste sie die Tische abräumen? Aber wenn man sich den griechischen Urtext anschaut, dann steht da ein Wort, das heißt Diakonos. Und Diakonos in allen anderen Zusammenhängen, wenn es um Männer geht, wird einfach mit Diakon übersetzt. Und wenn Sie heute Bibelübersetzungen aufschlagen, dann steht da auch, Phoebe war die Diakonin in der Gemeinde in Kenchrea. Was immer Diakonin heißt, es ist ein Titel gewesen. Das andere schöne Beispiel ist Junia. Ein paar Zeilen weiter schreibt dann Paulus über zwei Personen, die lange Zeit als Männer gelesen wurden, Andronikus und Junias. Dabei sprechen wirklich fast alle philologischen und textkritischen Argumente dafür, dass Junias kein Mann war, sondern eine Frau. Aber diese beiden werden erwähnt als berühmte Apostel und Mitstreiter von Paulus. Und deswegen hat sich die Forschung, die Bibelübersetzung lange einfach nicht vorstellen können, dass Junia, dass es das gegeben hat, eine berühmte Apostelin namens Junia. Auch diese Zeiten sind jetzt vorbei, wenn Sie die Bibeln aufschlagen, auch die Zürcher Bibel ist Junias zu einer Junia geworden.
Eine zentrale Rolle im Christentum spielt mindestens auch eine weitere Frau, nämlich Maria Magdalena. Sie sah als erste den auferstandenen Christus, begegnete ihm gleich zu Beginn und begann die Osterbotschaft, den Kern eigentlich des Christentums, zu verbreiten. Glaubte man, also die Jünger, ihr eigentlich?
Ja, das ist eine schöne Frage, die ich aber nicht beantworten kann, weil das bringt uns so auf eine Ebene, wenn ich dazu historisch irgendwas sagen wollte, dann würde ich mich wirklich auf Glatteis bewegen. Ich bestätige aber sehr gern, dass Maria Magdalena eine wichtige Figur ist in dieser ganzen Frage, was war denn mit den Frauen damals? Und auch so ein bisschen eine Hoffnungsträgerin. Ganz, ganz viele Leute kennen ihren Namen, anders als bei Phoebe und Junia. Maria Magdalena kommt in allen vier Evangelien vor. Dann gibt es dieses apokryphe Evangelium der Maria, das viele Leute heute auch kennen und auch lesen können, wo es heißt,
wurde auch popkulturell stark rezipiert, ja.
Genau, all die Filme, die dann irgendwie entstanden sind. Maria als Lieblingsjüngerin von Jesus und er hat ihr Dinge gesagt, die er den Jüngern nicht gesagt hat. Und dieser Text stammt tatsächlich, ist sehr alt aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Und trotzdem, ich würde eben sagen, dass das alles Überlieferungen sind und uns weniger etwas verraten über jetzt die historische Frau Maria von Magdala, sondern uns eher Indizien geben für die Art und Weise, wie Menschen in der ganz, ganz frühen Kirche über diese Frau nachgedacht haben. Und es gibt in der feministischen Theologie unglaubliche Debatten zu der Frage, wer sie war. Meine Kolleginnen sind sich nicht einig.
Und worin oder wo entlang entzündet sich diese Debatte?
Also es gibt viele Kolleginnen, die sagen, Maria Magdalena gehörte zu den Frauen, zu den wohlhabenden, mutigen,
gebildeten
Frauen, die Jesus und seine Jünger begleitet haben, unterstützt haben. Das ist eine These, die stützt sich auch auf ein paar Verse im 8. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Aber meine Kollegin in Basel, Lucia Sutter-Rehmann, hat ein wichtiges Buch geschrieben vor ein, zwei Jahren und sie ist der Meinung, dass wir die literarische Figur von Maria von Magdala nur verstehen, wenn wir die Evangelien lesen als Literatur, die in Kriegszeiten entstanden ist, im jüdisch-römischen Krieg. Jerusalem wurde im Jahr 70 zerstört, aber es gab auch andere Orte, die unsägliches Leid passiert ist. Und Magdala war ein solcher Ort, denn dort war der Widerstand gegen die römische Besatzung groß. Das ist die These von Lucia Sutter-Rehmann und sie beschreibt es dann so, dass die nicht so sehr die historische Figur, aber die literarische Figur Maria von Magdala war eine traumatisierte Überlebende eines Krieges. Und das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf Maria Magdalena.
Und nicht diese wohlhabende Frau, sondern eigentlich eine traumatisierte.
Genau.
Sie schreiben unter anderem auch, seit den 1990er Jahren tragen postkoloniale Ansätze dazu bei, das Bild der frühen Kirche weiter auszuarbeiten und genderrelevante Themen wie Versklavung und Ausbeutung neu zu betrachten. Was sind das für Aspekte? Was meinen Sie genau damit?
Ja, also wenn ich das erklären müsste, würde ich sagen, die Frauenbibel, die ich vorhin erwähnt habe, Ende des 19. Jahrhunderts, das waren diese mutigen Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht. Und eine von ihnen war Elizabeth Cady Stanton. Und ihr ist es wirklich zu verdanken, dass irgendwann die Frauen in den USA tatsächlich, also ihr ist es mit zu verdanken, das Wahlrecht bekommen haben. Sie war eine tolle Frau. Und gleichzeitig gibt es auch eine Kehrseite ihrer Biografie, die inzwischen auch, also schon lange aufgearbeitet wurde. Und zwar wurde sie Teil von einem Konflikt in den 1860er Jahren. Und da ging es um die Frage, wer soll zuerst das Wahlrecht erhalten? Die Frauen oder
schwarze Männer?
Genau. Und in dieser Debatte hat sie Stellung bezogen. Und es gibt so ein unsägliches Zitat von ihr, was auch immer wieder hervorgeholt wird, wo sie geschrieben hat oder wo sie gesagt hat, in einer Rede war das eigentlich in Washington D.C., hat sie gesagt, ja, es ist ja unglaublich, wenn Leute wie Patrick und Sambo und Hans Jung Tung Gesetze machen dürfen für uns Frauen. Und allein diese Liste der Vornamen ist so aufgeladen mit rassistischen Klischees. Sambo ist, ja, das steht für den schwarzen Ex-Sklaven. Und das ist so etwas, mit dem sich feministische Theologie auseinandersetzen musste. Und für heutzutage gibt es auch ein Wort für dieses Problem, und das ist die Intersektionalität. Und damit ist gemeint, dass die Unterdrückung von Frauen immer auch zusammenhängt mit anderen Unterdrückungsmechanismen. Und das muss wahrgenommen werden. Und seit den 90er Jahren, spätestens seit den 90er Jahren, gibt es in der feministischen Theologie eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, sich allein auf so die Rolle der Frau oder die Unterdrückung der Frau. Ja, das geht nicht. Und gerade was das Neue Testament angeht, es gibt so viele Texte, da ist von Versklavung die Rede. Da geht es um Sklaven und Sklavinnen. Und das griechische Wort ist Douloi. Das wurde in den alten Übersetzungen oft mit Dienern oder Knecht oder beziehungsweise Magd übersetzt.
Aber es sind Sklaven.
Das sind versklavte Menschen. So lange wurde die Sklaverei auch schön geredet. Oder man hat gesagt, das war damals nicht so schlimm und das können wir nicht vergleichen mit der Brutalität der amerikanischen Sklaverei in der Neuzeit. Diese Haltung ist nicht mehr möglich. Und es sind gerade Kolleginnen von mir, die sich in eine afroamerikanische Lesetradition stellen. Also ihnen ist es eigentlich zu verdanken, dass diese Forschung heute möglich ist.
Was denken Sie, wenn Sie den Blick in die Zukunft werfen, wohin wird diese Blickrichtung gehen? Wie schauen wir in Zukunft auf die Bibel oder auf diese Texte?
Also es kommt wirklich darauf an, was sind die Orte, auf die wir schauen. Jetzt so für den deutschsprachigen Kontext habe ich den Eindruck, dass so in den letzten Jahren ist diese Forschung aus den USA schon hierher gekommen, wird übersetzt. Ich habe Kolleginnen, die da dran sind. Und das muss mehr werden. Und es braucht irgendwie auch öffentlichkeitswirksame Tagungen, Veranstaltungen. Oder jetzt, was Sie jetzt machen in der Volkshochschule gehört, ist ja auch Teil davon. Die Frage ist, wie viele Leute sind noch bereit, sich überhaupt etwas sagen zu lassen von einem Metier, das die Bibel im Zentrum hat. Die Kirche in der Schweiz oder auch in Zürich, ich spreche jetzt mal von Zürich, ist eigentlich ein guter Ort, auch um diese Arbeit zu machen. Ich glaube, es gibt einen großen Nachholbedarf. Es ist so viel Wichtiges geschrieben worden außerhalb des deutschsprachigen Raums. Das muss hierher kommen, das muss übersetzt werden und da müssen wir das diskutieren.
Darüber werden Sie ganz sicher auch sprechen an Ihrem Abend, der auch das Thema hat, die Frau im Christentum oder die Frauen im Christentum. Was dürfen dort die ZuhörerInnen erwarten?
Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die ZuhörerInnen so hoffen, dass sie dann am Ende der Vorlesung wissen, was war denn die Rolle der Frau in der frühen Kirche. Und
das, da gab es ja viele verschiedene
Rollen.
Es
gab viele eben. Und es gab die versklavten Frauen, es gab Frauen in all den verschiedenen geografischen Regionen des Römischen Reiches damals. Und ich bin Neutestamentlerin mit einem Schwerpunkt in der Wirkungsgeschichte und ich hoffe, dass ich so ein Bild zeichnen kann über die sehr, sehr spannenden Interpretationsfragen, inklusive der Frage der Intersektionalität, was das macht mit dieser alten Frage, die Rolle der Frau in der Kirche.
Sie möchten eigentlich die Frage aufbrechen und erweitern für neue Themenfelder.
Ja, ich denke, das ist eine Hoffnung, die ich habe, was diese Vorlesung angeht.
Frau Oldenhage, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Ringvorlesung »Wie alles begann – Die Entstehung des Christentums« startet am 23. Oktober. Wie immer finden Sie alle Informationen in den Shownotes.